Guten Morgen, auch von mir. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Boris Grunau heiße ich. Ich bin 37. Ich muss manchmal ganz kurz überlegen. Ich bin 37 Jahre alt, verheiratet mit Tanja. Wir haben drei Kinder, drei Töchter, 12, 11 und 8. Und die sind echt eine Wucht. Die sind echt toll. Ich habe sie echt gern. Wir haben drei Hasen neuerdings und heute Morgen hat mein Tag so angefangen, dass ich einen von diesen drei Hasen einfangen musste. Aber das gibt richtig schönen Morgensport auf der Wiese. Das ist echt toll. Ich bin nicht zum ersten Mal bei euch, aber ich glaube, die allerwenigsten werden sich daran erinnern. Mir ist das so richtig aufgegangen, als ich auf eurem Parkplatz gefahren bin. Und zwar war das in einer Projektwoche in meiner Bibelschulzeit. Das muss 2007 gewesen sein. Das ist schon ein bisschen länger her. Und dann haben wir auch einen Jugendgottesdienst hier im Raum gemacht und alles umgebaut und Palmen hier angeschleppt. Und das war ein Konzert, haben wir hier veranstaltet, wo wir Jugendliche eingeladen haben. Das war spannend. Und da durfte ich auch mit der Andrea, jetzt Benzel, oder Kalweit Benzel heißt sie ja jetzt, eine Predigt mit ihr zusammen machen. Das alles ist mir so blitzartig aufgegangen, als ich hier so in eure Räumlichkeiten hineinkam. Vielleicht sage ich noch ein, zwei Sachen zu mir, damit ihr auch mich so ein bisschen spürt und einschätzen könnt und so ein Gefühl für denjenigen bekommt, mit dem ihr jetzt die nächste halbe Stunde irgendwie verbringen müsst. Ich habe in der ersten Ausbildung Werkzeugmechaniker gelernt. Für manche ist das eine Hilfe, denn dann sagen die, aha, der hat auch was Vernünftiges gelernt und weiß, wie normale Menschen sein Geld, ihr Geld verdienen und über die Runden kommen. Werkzeugmechaniker, Fachrichtung Formtechnik, das hat mir Spaß gemacht, aber ich habe schnell gemerkt, das ist nicht so mein Herzensanliegen. Und meine Arbeitskollegen haben mich dermaßen herausgefordert, über den Glauben, den ich habe, zu sprechen, dass ich gesagt habe, ich muss mehr darüber erfahren. Und dann habe ich mich zur Bibelschule angemeldet, habe dann 3 Jahre in Wiedenest die Bibel studiert und freue mich riesig über diese Gelegenheit, dass ich diese Gelegenheit bekam. Danach bin ich erstmal 7 Jahre wieder zurück in meine alte Gemeinde, habe ehrenamtlich Jugendarbeit gemacht, die Jugend geleitet und war auch im Verkündigungsdienst. Dann kam 2014 die Anfrage, in den Pastorendienst in der Schweiz tätig zu werden. Und dann waren wir als Familie 5,5 Jahre in der Schweiz. Dann kam der Wechsel nach Derschlag wieder zurück ins Oberbergische. Und leider ist die Zeit dort auch zu Ende gegangen, sodass wir jetzt als Familie in einer Phase sind, wo wir Gott fragen, was ist die Berufung, die nächste Berufung für uns als Familie. Meine Mädels, die haben gesagt, Papa, lass uns nach Afrika gehen. Damit habe ich nicht gerechnet. Die haben gesagt, Papa, wenn wir umziehen, dann wollen wir nach Afrika. Und das sagt diejenige, die laut aufschreit, wenn eine Spinne irgendwo ist, Papa, du musst die töten oder rausbringen oder beseitige das Ungeziefer. Ich sage, Mia, gegen einen Elefanten komme ich mit einer Fliegenklatsche aber nicht an, gell? Also das ist so die Stimmung im Moment bei uns zu Hause. Die machen super, die Kinder, und wir sind sehr gespannt, was so Gottes Weg mit uns für die Zukunft bedeutet. Und ja, wir schauen mal, was das so bringt. Heute möchte ich mit euch zusammen in einen Text einsteigen, und Michael hat ihn freundlicherweise schon vorgelesen. Ach so, bevor ich jetzt so weitermache, rede ich zu schnell eigentlich? Ist es okay? Ist es super? Ja, okay, weil ich neige dazu, zu schnell zu reden manchmal. Ansonsten macht irgendeine Handbewegung, winkt mal schnell und sagt, hey, mach mal kurz eine Pause. Ihr habt keine Übersetzung laufen, an die ich mich orientieren muss. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Ich möchte euch mit hineinnehmen in diesen Bibeltext von heute, weil ich finde, just trust, Vertrauen, ist ein Thema, das wir extrem nötig haben. Und besonders heute. Also eine Hiobsbotschaft jagt ja die nächste. Und wir brauchen ein Verständnis und eine Erinnerung und ein Hineinlegen in das Vertrauen Gottes. Oh, wir brauchen das so sehr. Wir brauchen das extrem dringend. Und ich liebe das Johannesevangelium, weil Johannes jemand ist, der ganz offen mit seinen Motiven umgeht. Und er schreibt am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 20, in Vers 31, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben in seinem Namen das Leben habt, das ewige Leben. Wer jetzt gut aufgepasst hat, dem ist aufgefallen, dass hier zweimal das Wort Glauben vorkommt. Bei dem ersten Glauben geht es darum, dass es eine Wahrheit gibt, die wir anerkennen sollen. Dass nämlich Jesus der Messias ist. Das zweite Glauben betrifft etwas anderes. Und damit ihr durch den Glauben in seinem Namen das Leben habt. Herzlich willkommen, kommt ruhig rein. Schön, dass ihr da seid. Es gibt noch ein paar freie Plätze. Wir sind mittendrin in der Predigt, aber das ist doch voll egal. Zweimal glauben. Beim ersten geht es um das Erkennen einer Wahrheit. Und beim zweiten Glauben geht es darum, was diese Erkenntnis in meinem Leben bewirken soll. Da ist ein Gott, der um Vertrauen wirbt. Wir sollen glauben, eine Wahrheit erkennen und dann soll diese Wahrheit etwas in unserem Leben bewirken. Da ist nämlich ein Gott, der um unser Vertrauen bewirkt. Dieses Vertrauen, das, was es in unserem Leben bewirken soll, ist nämlich eine bleibende Freundschaft mit Gott. Ein ewiges Leben. Es ist nicht einfach nur ein Leben, was kein Ende hat, sondern auch ein Leben von besonderer Qualität. Ewiges Leben, wenn die Bibel davon spricht, dann spricht sie von dieser Freundschaft mit Gott, die jetzt und hier beginnt und die niemals endet. Eine besondere Art von Leben. Und Johannes hat in seinem Evangelium 7 Zeichen eingebaut, 7 Begebenheiten und Situationen aus dem Leben von Jesus, die das auslösen sollen. Und das zweite Zeichen davon wollen wir uns heute miteinander anschauen. Und diese Freundschaft, die da eine Rolle spielt, die dazu beitragen soll, dass diese Freundschaft entsteht, die wird extrem häufig angefochten und auf die Probe gestellt. Also ganz ehrlich, jeder, der länger als 3 Wochen Christ ist, der wird feststellen, Vertrauen wird herausgefordert. Diese Freundschaft, um die es Gott geht, wird immer wieder geprüft. Die wird immer wieder getestet. Die muss sich immer wieder bewähren. Thomas Harry, ein Schweizer, den ich total gern habe, schreibt ein klasse Buch. Voll Vertrauen heißt das. Also ich kann euch dieses Buch wirklich empfehlen. Und er schreibt dort Folgendes. Nichts in unserem Glauben ist so umkämpft und wird so häufig in Frage gestellt wie unser Vertrauen in Gott. Wir befinden uns in einem ständigen Kampf um unser Herz. Kann und will es Gott trauen angesichts der irritierenden Ereignisse, die uns täglich widerfahren? Kann und will es Gott vertrauen? Ich kenne deine Situation nicht. Wie du heute Morgen hierher gekommen bist, was gerade so in deinem Herzen abgeht. Ob du sagst, eigentlich vertraue ich gerade total. Ich bin eingebettet in dieses Vertrauen und ich liege ganz bequem in der Hand meines Herrn und alles ist gut. Oder ob du sagst, Boris, wenn du meine Situation kennen würdest, in der ich gerade stecke. Da tobt gerade ein Kampf in meinem Herzen um Vertrauen. Und es fällt mir so schwer, Jesus mein Leben anzuvertrauen oder eine bestimmte Situation anzuvertrauen. Wie soll ich das machen? Genau darum geht es hier in unserem Bibeltext. Der Schauplatz ist schon wieder Kana, eben der Ort, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt hat. Und er steigt ein, unser Predigttext, mit dem Hinweis: Und nach den 2 Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Nach welchen 2 Tagen und von wo zog er weg? Aus Samaria. In Samaria hat er mit den Leuten gesprochen und er hat erlebt, wie sie angefangen haben, ihm zu vertrauen. Dieses ganze Kapitel aus dem Johannesevangelium, Kapitel 4, ist eigentlich aufgeteilt in 2 große Themenbereiche. Und den ersten Themenbereich hat Jesus hier gerade hinter sich, diese Zeit in Samaria. Und jetzt kommt er in einen 2. Themenbereich hinein. In diesem ersten Themenbereich aus der Zeit, wo Jesus jetzt gerade herkam, ging es auch um Vertrauen. Und es ist eine Zeit gewesen in Samaria, wo er nicht ein einziges Wunder getan hatte. Er hat in Samaria kein einziges Wunder getan. Und so heißt es dann auch folgerichtig in Vers 41, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Das heißt, die Leute aus Samaria haben angefangen, Jesus zu vertrauen um seines Wortes willen. Jetzt sagt Jesus in Vers 44, jetzt kündigt er eine andere Zeit an. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Was Jesus eigentlich damit ausdrücken will, ist, dass er seinen Jüngern sagt: Ihr lieben Jünger, stellt euch darauf ein, wir kommen jetzt in eine Gegend, wo ein ganz anderer Schlag Mensch lebt. Wir werden einem ganz anderen Schlag Mensch begegnen. Was meint er damit? Er meint damit, dass die Samariter Jesus vertraut haben aufgrund von dem, was er gesagt hat, aufgrund seiner Worte. Jetzt, und so steht es hier zum Beispiel in Vers 45, als er nun nach Galiläa kam, nahm die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie kamen zu dem Fest. Sie haben gesehen, was Jesus tat. Die Samariter haben gehört, die Galiläer haben gesehen. Und hier begegnet uns plötzlich in Johannes 4 dieser alte Konflikt, dieser alte Kampf, dieses alte Hören versus Sehen. Vertrauen aufgrund von Hören, von seinen Worten, die Worte, die Jesus sprach, oder aufgrund von Sehen, was er tut. Und dieser Konflikt, den kennen sehr wahrscheinlich ganz, ganz viele von uns. Ich kenne ihn auch. Ich kenne ihn auch. Wenn Jesus doch nur ein kleines bisschen großzügiger wäre mit Beweisen von ihm, wenn er doch nur ein kleines bisschen mehr von seiner Macht und Herrlichkeit zeigen würde, dann würden alle Zweifel verschwinden. Wenn er doch nur ein paar Wunder in meinem Leben tun würde, wenn einmal die Wolkendecke aufreißt und ich seine Herrlichkeit sehen könnte, dann kann ich wirklich vertrauen. Dann kann ich so wirklich glauben. Dann würde jeder Zweifel beseitigt sein. Ich brauche einfach ein kleines bisschen mehr Beweise. Dann würde mein Vertrauen so richtig Fahrt aufnehmen. Kennst du das? Kennst du diese Haltung, wo du sagst, ein bisschen mehr Beweise von dem, was er tun würde, ich könnte richtig vertrauen. Ich wäre so ein richtiger Vorzeigechrist. Jeder Zweifel wäre beseitigt. Das ist so ähnlich wie Bertrand Russell, einer der bekanntesten atheistischen Philosophen. Da ist ein kleines Gespräch zwischen ihm, wo er schon 90 Jahre alt war, und einer Frau bekannt geworden. Diese Frau konfrontierte ihn und sagte: Mr. Russell, Sie sind wohl nicht nur der berühmteste Atheist der Welt, sondern vielleicht auch der älteste. Sie werden unter Umständen bald sterben. Was werden Sie tun, sollten Sie nach Ihrem Tod feststellen, dass es Gott doch gibt? Was werden Sie tun, wenn Sie diesem Gott gegenüberstehen, dem Sie Ihr ganzes Leben lang getrotzt haben? Bertrand Russell antwortete, dass er in diesem Fall mit dem Finger auf Gott zeigen würde und sagen würde: Sie, Sir, haben uns nicht genügend Beweise geliefert. Das wäre seine Antwort an Gott. Sie, Sir, haben uns nicht genügend Beweise geliefert. Die Galiläer waren solche Leute. Deswegen hat Jesus seine Jünger vorgewarnt: Wir begegnen einem anderen Schlag Mensch. Macht euch auf was gefasst. Wenn Gott doch nur ein wenig großzügiger sein würde mit Beweisen für seine Existenz. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, dass diese Rechnung nicht so einfach ist. Schaut, wir haben das Volk Israel, das Gott wunderbar mit der Teilung des Meeres aus Ägypten herausführt. Sie versorgt in der Wüste und sie stehen am Berg Sinai. Blitze zucken, Donner grollen, eine dichte Wolke hüllt diese Bergspitze ein und sie hören etwas, das wie eine Stimme klingt, und ihnen ist klar, da redet Gott. Und man müsste eigentlich sagen, mehr Beweis geht fast nicht. Wenige Wochen und Monate später sind sie bereit, Mose zu steinigen und sagen: Warum sind wir überhaupt hier diesem Hirngespinst gefolgt, aus Ägypten herausgezogen? Und sie geben Gott auf und die Nachfolge, also Gott hinterher, und sie argumentieren mit Lauch und Zwiebeln. Sie sagen: In Ägypten hatten wir Lauch und Zwiebeln, das fehlt uns jetzt, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Der ultimative Gottesbeweis, und sie wollen wieder zurück, nach ganz kurzer Zeit. Wir haben in der Offenbarung, in Offenbarung 6, einen Bericht von der Szene und einen Ausblick von der Szene, wie Jesus den Lauf der Geschichte beendet. Er kommt auf diese Welt und da sind Menschen, die sich in Höhlen und Felsspalten verstecken und rufen: Felsen, bedeckt uns, verbergt uns, damit wir nicht unter die Augen Gottes treten müssen. Da kommt Gott sichtbar, der ultimative Gottesbeweis, und sie sagen: Alles bloß das nicht. Mir gibt das zu denken, zu meinem Verhältnis von Gottesbeweisen. Offensichtlich ist mit einem Gottesbeweis, und wenn er sich besonders massiv zeigt, nicht automatisch Vertrauen die Folge, was er doch so gerne möchte. Darum geht es ihm. Das möchte er. Gott geht es um mehr als einfach seiner Menschheit das Geständnis abzuringen, dass er existiert. Er will dein und mein Vertrauen. Darum geht es heute Morgen. Das ruft Gott dir heute zu. Vertrau mir. Da passiert etwas, das ich mit einem Bild, das ich richtig klasse finde, kurz erklären möchte. Stell dir vor, du bist in deinem Auto unterwegs. Du bist einfach unterwegs und es ist ein schöner Tag. Du genießt die Autofahrt. Du wirfst einen Blick in den Rückspiegel und siehst plötzlich ein Polizeiauto hinter dir. Was ist deine Reaktion? Ich sage euch, was meine Reaktion ist. Erster Blick aufs Tacho. Habe ich die Geschwindigkeit eingehalten? Ich fühle, bin ich angeschnallt? Alles klar, ich bin angeschnallt. Ist der TÜV noch aktuell? Habe ich Profil auf den Reifen? Okay, ruhig fahren, keine unvorhersehbaren Bewegungen. Wenn es nur so aussieht, als würde die Ampel auf gelb umspringen. Ich bremse vorsichtshalber schon mal ab, auch wenn sie noch grün ist. Hauptsache, alles richtig machen. Warum mache ich alles richtig? Bin ich auf einmal ein total bekehrter Verkehrsteilnehmer? Bin ich auf einmal absolut überzeugt von Geschwindigkeitsregelungen? Bin ich auf einmal so ein wunderbarer Mensch, der so auf die technischen Details seines Autos achtet? Wenn du auch nur im Ansatz so bist wie ich, dann nicht unbedingt. Warum mache ich all diese Sachen, wenn ich das Polizeiauto im Rückspiegel sehe? Schadensbegrenzung. Schadensbegrenzung. Ich möchte nicht die Buße bezahlen. Das Knöllchen. In der Schweiz sagt man Buße. Was sagt man nochmal hier? Knöllchen, ja. Also die Strafe. Genauso ist das manchmal mit Gott. Gott möchte nicht, dass du einfach nur Schadensbegrenzung betreibst, wenn er in dein Leben tritt. Er will dein Vertrauen. Blaise Pascal hat einmal gesagt, es gibt genug Licht für diejenigen, die sehen wollen, und genug Dunkelheit für diejenigen, die das nicht möchten. Genug Licht für die, die sehen wollen, und genug Dunkelheit für die, die das nicht möchten. Unser Vertrauen wird herausgefordert. Und jetzt gehen wir weiter rein in diese Geschichte. Ich hoffe, ihr seid mit mir. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum, 20 Kilometer entfernt, ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Das ist keine Kleinigkeit, keine Lappalie, hier geht es um Leben und Tod. Und was dieser Vater hier macht, finde ich einfach klasse. Er geht zu Jesus und bittet um Hilfe. Und jetzt wirkt Vers 48 so, als würde Jesus ihn abkanzeln. Jesus sprach nun zu ihm, er wendet sich zwar an den Vater, aber auch gleichzeitig an die ganze Menge, die dabei stand, und sagt: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Diese Aussage von Jesus, die wirkt so, als würde er diesen Vater zurückweisen. Du willst doch nur Zeichen und Wunder. Ihr wollt doch nur Zeichen und Wunder. Ihr wollt diesen Gottesbeweis. Ihr wollt einfach nur, ja, mach einen Zaubertrick. Zeig was von deiner Macht. Dann werden wir dir glauben. Wie der Vater hier reagiert, zeigt mir etwas von der Essenz von Vertrauen. Die Essenz von Vertrauen. Der königliche Beamte, Vers 49, spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Merken wir, was der Vater hier tut? Er steigt überhaupt nicht ein in irgendeine Argumentation. Er steigt überhaupt nicht ein in eine Diskussion. Für mich wirkt das wie so ein verzweifelter Vater, der einfach Jesus anfleht und sagt: Ich weiß es nicht, Gottesbeweis hin oder her, und wie mehr Vertrauen versteht oder weniger. Mein Sohn ist krank. Er liegt im Sterben. Komm, bitte komm, ehe es zu spät ist. Mein Sohn liegt im Sterben. Was macht der Vater hier? Er klammert sich an Jesus. Freunde, Vertrauen heißt sich an Jesus klammern. Glaube ich genug? Glaube ich zu wenig? Glaube ich, bete ich gut genug? Bete ich zu wenig? Weiß ich genug oder ist meine Erkenntnis nur so ganz klein? Bin ich ein guter Christ? Bin ich ein schlechter Christ? Wer vertraut, der klammert sich. Der sagt: Herr Jesus, du kennst mich. Du weißt, wie ich bin. Du kennst jede Schattenseite von mir. Aber was ich dir anbieten kann, ist, ich klammere mich an dich. Ich klammere mich an dich. Das Bild werde ich nie vergessen, das mir diese Tatsache so richtig vor Augen geführt hat. Als wir in der Schweiz gewohnt haben, haben wir so ungefähr 20 Minuten vom Bodensee entfernt gewohnt. Das war so unser Naherholungsgebiet, gell? Radolfzell, Stein am Rhein und so, das waren die Ortschaften, wo wir immer wieder waren. Und ich hatte ganz frisch mir so ein, wie heißen die Dinger, die jetzt so modern sind, wo man sich so draufstellt im Stehen und dann paddelt. Stand-up-Paddling, genau, Stand-up-Paddling-Board, hatte ich mir gekauft, vielen Dank. Und habe die Familie eingepackt und habe gesagt, kommt, wir probieren das Ding jetzt mal aus. Und dann sind wir da zum Bodensee gefahren und auf dem Weg habe ich das Radio im Auto laufen lassen und dann wurde berichtet, dass in Radolfzell, da wo wir gerade hinfahren wollten, ein Hund verschluckt worden ist, wahrscheinlich von einem Wels, auf jeden Fall von einem größeren Fisch ist ein Hund verschluckt worden und so in die Tiefe gezogen worden. Meine älteste Tochter, die kriegte so große Ohren und genauso große Augen und sagte nur, Papa, ist das da, wo wir jetzt hinfahren? Ich so, ja, genau da. Und dann, gut, war das ein bisschen vergessen und dann habe ich das Ding aufgepustet und dann sind wir aufs Wasser und ich habe gesagt, Kinder, wer möchte mit? Und gerade diese Tochter, unsere Älteste, die Mia, die hat gesagt, Papa, ich will mit. Und dann ist sie da mit aufs Board, setzte sich gemütlich hin, die Sonne schien und ich fuhr so ein bisschen raus. Und ich merkte aber schon, dass sie so ein bisschen unsicher war. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen. Ich bin ein schlimmer Vater, ich weiß. Ich habe kurz mein Gleichgewicht so verlagert, mein Gewicht verlagert, das Board kippte so zur Seite und sie plumpste ins Wasser. Wie ein Torpedo schoss die wieder aus dem Wasser raus, auf das Board drauf und klammerte sich mit Händen und Füßen an diesem Paddleboard fest. Das war ein herrliches Bild. Ich musste so lachen, aber die ist eine gewisse Zeit nicht mehr mit mir aufs Wasser gefahren. Die hatte so eine Angst. Sie klammerte sich an das Board, als würde ihr Leben davon abhängen. Ihr Lieben, das ist die Essenz von Vertrauen. Ich klammere mich an Jesus. Das hat dieser Vater getan. Er klammert sich an Jesus. Er steigt in keine theologische Diskussion ein oder sonst etwas, sondern er klammert sich an Jesus. Gott wirbt um dein Vertrauen. In welcher Situation bist du, wo du dich an Jesus klammern solltest? Wir klammern uns an so viel andere Dinge, an unsere eigene Fähigkeit, an unsere Finanzen, an unseren Arbeitsplatz. Wir klammern uns an unser Können, an unsere Begabung, an unsere Intelligenz, an unsere Fähigkeit, Probleme zu lösen, an unsere Fähigkeit zu kommunizieren oder was auch immer. Und weißt du was? Weißt du, wie Jesus uns dazu bringt, dass wir uns an ihn klammern? Er macht es manchmal genauso wie ich damals mit meiner Tochter. Kurzes Gewicht verlagern, dass wir uns wieder festklammern an ihn. Es entstehen Situationen in unserem Leben, die uns herausfordern, dass wir uns an ihn klammern. Ich bin mir sicher, dass hier einige im Raum sitzen, die wissen, wovon ich rede. Die genau jetzt Situationen in ihrem Inneren nochmal durchgehen, wo das der Fall war, wo sie sich an Jesus klammern mussten. Und das macht Jesus dann. Jesus spricht, Vers 50, zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Ja, das ist ja leicht zu sagen, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann hat nichts gesehen, keine Veränderung, keine Windböe, die so über ihn streicht. Einfach nur die Worte von Jesus, geh hin, dein Sohn lebt. Und dann heißt es, der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Vertrauen ist ein Sprung. Vertrauen ist ein Sprung auch ins Ungewisse. Beim Vertrauen muss man springen, um erleben zu können, dass Jesus trägt. Dass das, was er sagt, wahr ist. Ohne den Sprung werde ich das nicht erleben. Vor einiger Zeit hat mir meine Frau einen Fallschirmsprung geschenkt. Ich gehe davon aus, dass es aus Liebe war. Sie schenkt mir diesen Fallschirmsprung und ich bin dann dahin. Und ohne Schein darf man nicht alleine springen, sondern man kriegt einen Sprungpartner zugeteilt. So einen erfahrenen Mann, sagen sie. Und er erklärt mir dann die ganzen Gurte und wie das so passiert und so weiter. Und dann zieht er mir alles an und kriegt so eine komische Badekappe auf und so eine Brille. Und wirst dann angegurtet mit diesem Fallschirmzeugs. Und dann gehst du da in das Flugzeug und dann schnallt er sich an dich dran. Und dann sagt er, ja, habe ich schon 100 Mal gemacht und so. Da passiert nichts. Meistens. Mit einem Augenzwinkern, ne? Ja, und dann hebt das Flugzeug ab und dann zeigt er mir, dann sitzen wir da so mit 6, 7, 8 Personen in diesem Flieger drin, auf dem Boden, so eine kleine Sportmaschine. Und dann zeigt er mir sein Höhenmesser 4.500 Meter. Und dann geht so eine Lampe vorne an, grün, also okay, wir sind über dem Sprunggebiet. Und dann fährt so eine Wand, wie so eine Art Rolltor, fährt dann hoch und es wird unglaublich laut und windig. Und dann schreit er mir von hinten ins Ohr, jetzt geht's los. Und dann gehen wir so zu diesem Rand und setzen uns dahin. Und dann schreit er mir von hinten wieder ins Ohr, klapp deine Beine unter das Flugzeug. Und du sitzt da, klappst die Beine unter das Flugzeug. Hey, und ich dachte, was um alles in der Welt hat mich dazu gebracht, aus einem völlig funktionsfähigen Flugzeug herauszuspringen, gell? Aber so viel Zeit bleibt da nicht mehr, dann gibt er dir einen Schubs und du fliegst. Und dieser Adrenalinkick, der ist schon wirklich der Wahnsinn. Da geht dir das Herz und du fliegst und du merkst, du fliegst und die Luft fängt an, dich zu tragen. Wie auf so einem Luftbett fliegst du durch die Luft und es ist einfach herrlich. Und da sagt er, ja, jetzt lenk du mal. Und dann zeigt er dir, wie man da so lenkt in der Luft. Man fliegt ungefähr so 60 Sekunden, 65 Sekunden. Und dann zieht er am Seil und man hat einen unglaublichen Ruck, der so durch den Körper geht. Und dann merkst du, wie der Fallschirm dich trägt. Und man gleitet ganz behutsam zurück auf den Boden. Ohne den Sprung hätte ich nicht erlebt, was es bedeutet, im freien Fall zu sein. Und ich hätte nicht erfahren, dass der Fallschirm die Kraft hat, mich zu tragen. Ohne den Sprung des Vertrauens in deiner Beziehung zu Gott wirst du nicht erleben, wie er trägt. Und er kann tragen. Oh, er kann tragen. Er kann so massiv tragen. Seine Kraft ist grenzenlos. Er kann tragen. Dieses Vertrauen, dieser Sprung versetzt den Vater in die Lage, ruhig und gelassen weiterzuleben. Wisst ihr, woran ich das sehe? Von Kana nach Kapernaum sind es 20 Kilometer. Es war ein königlicher Beamter. Man könnte davon ausgehen, dass er ein Pferd besessen hat. Dann schafft man diese Strecke in, weiß ich nicht, einer Stunde, anderthalb, 20 Kilometer. Wenn er kein Pferd gehabt hat, dann muss er zu Fuß unterwegs gewesen sein. 20 Kilometer, was würdet ihr sagen? 4, 5 Stunden ungefähr. Wenn mein Sohn krank wäre, ich wäre gerannt. Ich würde wissen wollen, hat das funktioniert, was Jesus da gesagt hat. Aber was passiert? Da heißt es, aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm, gestern zur 7. Stunde, das ist 1 Uhr mittags, verließ ihn das Fieber. Was hat er den ganzen Tag lang gemacht? Wo war er? Jesus sagt zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Vielleicht hat er gesagt, oh, ich habe eigentlich noch was zu erledigen hier in Kana. Ich miete mich mal ein in einer Pension. Ich brunche noch in Ruhe und gehe dann gemütlich nach Hause. Gestern um 1 Uhr verließ ihn das Fieber. Gott möchte, dass Vertrauen in dein Leben einzieht, damit du gelassen leben kannst. Vertrauen gibt Gelassenheit. Vertrauen gibt Ruhe für deine Seele. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, sagt Jesus einmal. Ich will euch erquicken oder erfrischen. Das ist sein Programm für unser Leben. Er möchte, dass du nicht gehetzt und gestresst und getrieben und gepeitscht durch das Leben gehst. Er will dein Vertrauen, damit Gelassenheit Einzug halten kann. Und dann erlebt der Vater, dass das, was Jesus gesagt hat, wahr ist. Dass er das wahr gemacht hat, sein Versprechen. Geh hin, dein Sohn lebt. Gott verspricht seinen Kindern auch etwas. Er verspricht ihnen, dass denjenigen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten, und im Grundtext heißt es hier wortwörtlich, mitwirken, zusammenwirken. Alles, was in deinem Leben passiert, kann Gott einbauen zu deinem Besten, damit aus dir die Person wird, die er sieht, wie er dich geplant und gewollt hat. Das kann Gott. Und diese Gelassenheit und diese Ruhe darfst du heute mitnehmen. Ich kenne deine Situation nicht. Ich kenne deine Herausforderung nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht erlebst du einen brutalen Kampf jetzt im Moment. Und du würdest so gerne vertrauen. Sag das Jesus. Nimm die Rolle des Vaters ein. Sag, Jesus, komm, denn mein Sohn stirbt. Mein Kind, mein Arbeitsplatz, diese Beziehung stirbt. Füg das ein, was in deinem Leben gerade los ist. Bitte komm und dann klammere dich an ihn und dann lade ich dich ein zu springen. Ich würde gleich gerne, wenn die Predigt zu Ende ist, dich einladen, dass wir alle gemeinsam die Augen schließen, und wenn du sagst, ich möchte das heute tun, ich möchte diese Bereitschaft und diesen Sprung heute aus dem Gottesdienst mitnehmen, dann darfst du während dem Gebet deine Hand hochheben. Einfach hoch. Als Symbol, als Zeichen, wo du sagst, Jesus, ich bin derjenige. Ich möchte derjenige sein, der springt und der vertraut. Ich möchte abschließen mit einem Gedanken. Warum darfst du denn vertrauen? Warum überhaupt? Warum sollte ich Jesus vertrauen? 2 Kapitel weiter, in Vers 6, kommt noch einmal diese Aussage von den Leuten um Jesus herum, die sagen, da sprachen sie zu ihm, was tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Beweise deine Vertrauenswürdigkeit. Und Jesus sagt, im Grunde ist die ultimative Vertrauenswürdigkeit in meine Person die Tatsache, dass ich für dich ans Kreuz gegangen bin. Er sagt in diesem Abschnitt, ich bin das Brot des Lebens, und damit meint er das Brot, das gebrochen wird, so wie wir es im Abendmahl feiern. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Jesus sagt hier in Kapitel 4 in unserem Predigttext zu dem Vater, geh hin, dein Sohn lebt. Der Vater im Himmel sagt zu dir heute Morgen, vertraue mir, denn mein Sohn lebt, ist gestorben und auferstanden. Der ultimative Vertrauensbeweis. Er war bereit, sein Kostbarstes, sein Sohn, für dich zu opfern, damit du vertrauen kannst. Wenn er das Kostbarste bereit war, für dich zu geben, denkst du, er wird dich aufgeben? Du bist so kostbar erkauft. Du bist so wertvoll in seinen Augen. Das wird er nicht tun. Daran kannst du dich festhalten. Ich möchte mit uns zusammen beten. Schließ bitte die Augen. Und wenn du sagst, ich möchte diesen Sprung, dieses Vertrauen neu für mich in Anspruch nehmen, dann heb bitte jetzt während dem Gebet deine Hand und mach mein Gebet, wenn du möchtest, zu deinem. Herr Jesus Christus, du bist König über allem. Und ich möchte dir danken, dass dein Wort die Wahrheit ist. Und Herr Jesus, du siehst jetzt meine Herausforderung. Du siehst mein Problem. Du siehst mein Konflikt. Du siehst das, was mein Vertrauen in dich erschüttern will. Herr, und ich möchte dir aber jetzt, hier und heute, in diesem Gottesdienst sagen, ich vertraue dir. Ich klammere mich an dich. Ich halte mich an dir fest und ich lass nicht los. Komm mit deiner Macht in mein Leben hinein und bewirke, was du willst. Amen. Gott sieht deine Entscheidung. Halt daran fest. Halt an deinem Vertrauen fest. Es hat eine große Belohnung, sagt die Bibel. Gottes Segen euch. Amen.